Ich darf den Bibeltext lesen für die Predigt. Der steht in Hebräer Kapitel 13, Verse 1 bis 14. Die geschwisterliche Liebe möge euch ganz erhalten bleiben. Vergesst nicht, das Gastfreundschaft zu üben. Denn auf diese Weise haben einige, ohne es zu wissen, Engel bei sich aufgenommen. Denkt an die Gefangenen, als wärt ihr selbst mit ihm Gefängnis. Und an die Misshandelten, als wär's euer eigener Körper. Haltet die Ehe in Ehren und bleibt einander treu. Denn Menschen, die in sexueller Unmoral und fortwährendem Ehebruch leben, werden von Gott gerichtet. Lasst nicht die Geldgier euer Leben bestimmen. Begnügt euch mit dem, was ihr habt. Denn Gott hat gesagt, nie werde ich dich aufgeben, niemals dich im Stich lassen. Deshalb können wir getrost sagen, der Herr steht mir bei. Nun fürchte ich nichts. Was kann ein Mensch mir schon tun? Denkt an eure Führer, die euch damals das Wort Gottes gebracht haben. Erinnert euch an das, was aus ihrem Leben hervorgegangen ist. Und nehmt euch ihren Glauben zum Vorbild. Denn Jesus Christus ist immer derselbe, gestern, heute und in alle Ewigkeit. Lasst euch nicht von irgendwelchen fremden Lehren mitreißen. Denn durch die Gnade Gottes wird das Herz fest, nicht durch das Befolgen von Speisegeboten. Die haben noch niemanden wirklichen Nutzen gebracht. Wir haben einen Altar, an dem die Priester des irdischen Heiligtums keinen Anteil haben. Denn die Körper der Tiere, deren Blut vom Hohenpriester zur Sühnung der Sünden ins innere Heiligtum hineingebracht wird, werden ja draußen vor dem Lager verbrannt. Deshalb musste auch Jesus außerhalb der Stadtmauern leiden, um durch sein Blut das Volk zu heiligen. Lasst uns also zu ihm hinausgehen, vor das Lager, und die Schande ertragen, die auch er getragen hat. Denn hier auf der Erde haben wir keine Heimat. Unsere Sehnsucht gilt jener künftigen Stadt, zu der wir unterwegs sind.
Seit einigen Wochen beschäftigen wir uns hier in den Gottesdiensten mit dem Thema praktischer Glaube im Alltag. Wie geht das? Und leider ist es so, dass das Beschäftigen und das Nachdenken über dieses Thema noch nicht automatisch dann zu einem veränderten Leben oder zu einem veränderten Glauben oder zu einem praktischen Glauben oder zu einem praktischeren Glauben führt. Und noch viel weniger führt es zu einem praktischen Glauben, wenn ich oder sonst jemand, der hier vorne steht, für euch über diese Themen nachdenkt. Unser Glaube wird dann praktisch oder praktischer, wenn er nicht nur unser Denken anregt, sondern wenn er unser Herz verändert. Unser Herz, den Sitz der Motive, der Emotionen, der Gefühle, der tiefen Reaktionen und wichtigen Entscheidungen. Solange Glaube ein theoretisches Gedankenspiel ist oder auf der Ebene von Anweisungen bleibt, wird sich nicht viel tun. Solange wir nicht regelmäßig selbst eine Bibel in die Hand nehmen und diese Bibel aufschlagen und in dieser Bibel lesen, werden wir nicht merken, dass dieses Buch Gottes erste Wahl ist, um mit uns zu kommunizieren. Solange wir nicht anfangen zu beten, also mit Gott reden und ihm zuhören, statt nur darüber nachdenken, wie das wäre, wenn wir das tun würden, wird sich auch diese Beziehung wie jede andere Beziehung, die von Kommunikation lebt, nicht verändern. Solange wir nicht sehr bewusst Momente der Stille und der Einsamkeit suchen, sondern nur darüber nachdenken, wie es wäre, wenn wir das tun würden, werden wir nicht das Potenzial erkennen, das in dieser Zeit mit Gott liegt. Und ein Gottesdienst zum Beispiel wird so lange ein mehr oder weniger lästiger Termin sein, wie wir nicht verstehen, dass Gott durch diese Gemeinschaft, durch die Lieder, durch sein Wort, durch die Predigt mit uns in Kontakt kommen will und die Beziehung zu uns intensivieren möchte. Wenn wir aber anfangen, diese Dinge als Teil von Beziehungspflege zu sehen und einüben, dann werden wir sehen, wie sie unser Herz und wie sie unseren Charakter und wie sie unseren Glauben und wie sie letztlich unser ganzes Leben verändern. Und ja, es gibt unterschiedliche geistliche Übungen, weil nicht jede geistliche Übung zu jeder Lebensphase gleich gut passt. Fragt mal Leute mit kleinen Kindern, möglichst noch mehrere, wie oft sie Zeit der aktiven Stille haben. Aber vielleicht passt die geistliche Übung von heute ganz gut. Gastfreundschaft funktioniert in dieser Zeit häufig nicht schlecht. Ich muss mit einem Geständnis einsteigen in diese Predigt. Ich hatte absolut keine Lust, über das Thema Gastfreundschaft zu predigen. Ich wäre eigentlich nicht dran gewesen bei diesem Thema. Und für mich war das Thema Gastfreundschaft abgelegt in, dafür ist bei uns zu Hause meine Frau zuständig. Die hat die Gabe sehr ausgeprägt. Klar, ich grille gerne auch für andere Menschen. Aber prinzipiell klingt das Thema Gastfreundschaft für mich so ein bisschen nach, da kommen Menschen und die bringen den gewohnten Ablauf durcheinander. Und weil Nata das so gut macht, bleiben die oft auch lange sitzen. Und wenn ich ganz ehrlich bin, sitze ich in der Zeit lieber an meinem Schreibtisch und bereite für euch eine Predigt vor. So, und das hat Gott letzte Woche genutzt, um zu sagen, Freund, du hast noch einiges zu lernen. Du kriegst jetzt eine Predigt über Gastfreundschaft. Also habe ich mich letzte Woche mutig diesem Thema gestellt und erstmal Gastfreundschaft gegoogelt. 4.850.000 Einträge in 0,48 Sekunden. Das war mir zu viel. Dann habe ich die Bibel aufgeschlagen und habe sämtliche Stellen zum Thema Gastfreundschaft gelesen. Und dann bin ich irgendwie bei diesem Text aus Hebräer hier hängen geblieben und dachte, ja, da kommt in Vers 2 kommt das Wort Gastfreundschaft vor. Also soll ich jetzt diesen Vers 2 nehmen oder soll ich diesen ganzen Text nehmen oder soll ich die Verse zusammensuchen, in denen Gastfreundschaft vorkommt oder soll ich nicht besser eine Beispielgeschichte nehmen, in der es um Gastfreundschaft geht? Und dieser Text hat mich aber nicht losgelassen. Und ich konnte gar nicht so ganz genau sagen, warum. Und bis dahin hatte ich immer noch meine Brille auf. Gastfreundschaft bedeutet Leute, die man einigermaßen mag oder hoffentlich ganz gerne hat, die nach Hause einladen, eine nette Zeit zusammen haben und vielleicht entwickelt sich daraus ja auch irgendwie eine Freundschaft oder es geht weiter. Ist das wirklich alles? Oder gibt es da irgendwelche Zusammenhänge, die mir bis dahin noch nicht aufgefallen sind? Und dann habe ich diesen Text gelesen und mehrmals vor und zurück und verschiedene Übersetzungen habe mich gefragt, was meint die Bibel, wenn sie über Gastfreundschaft spricht? Stimmt das überhaupt mit meiner Vorstellung überein? Ich bin gespannt, ob es mit deiner Vorstellung übereinstimmt. Und beim Lesen ist mir was sehr Interessantes in diesem Text dann aufgefallen. Vers 1. Die geschwisterliche Liebe möge euch ganz erhalten bleiben, ist wie eine Überschrift über dem gesamten Abschnitt. Das bedeutet nichts anderes wie, praktischer Glaube im Alltag kann folgendermaßen aussehen. Lasst nichts eure Liebe zueinander beeinträchtigen, heißt es in einer anderen Übersetzung. Es geht um Liebe zueinander, also um Beziehung und um Gemeinschaft miteinander. Und dann wird es sehr konkret. Und dann ist mir aufgefallen, dass Vers 2 nach der Überschrift und Vers 14, der Schluss dieses Abschnitts, wie eine Klammer um diesen ganzen Text bilden. Vers 2, Klammer auf, vergesst nicht, Gastfreundschaft zu üben. Und Vers 14, Klammer zu, denn hier auf der Erde haben wir keine Heimat. Unsere Sehnsucht gilt jener künftigen Stadt, zu der wir unterwegs sind. Und innerhalb dieser Klammern finden sich 7 imperative Aufforderungsformen, jeweils mit einer Begründung. Vergesst nicht, denn. Denkt an, haltet die Ehe, denn. Lasst nicht, denn. Denkt an, denn, lasst euch nicht, denn, und so weiter. Lasst uns, denn. Und deswegen möchte ich mir gerne 3 Punkte mit euch anschauen, wenn wir über Gastfreundschaft nachdenken. Das erste, das Prinzip von Gastfreundschaft. Das zweite, das Versprechen von Gastfreundschaft. Und das dritte, die Motivation für Gastfreundschaft. Das Prinzip von Gastfreundschaft. Sehr überraschend fand ich, wie dieser Text in den ersten Versen das Prinzip von Gastfreundschaft an unterschiedlichen Beispielen deutlich macht. Da heißt es in Vers 3, denkt an die Gefangenen, als wärt ihr selbst mit ihnen im Gefängnis. Und an die Misshandelten, als wäre es euer eigener Körper. Vers 5, lasst nicht die Geldgier euer Leben bestimmen, sondern begnügt euch mit dem, was ihr habt. Gastfreundschaft hat also unter dieser Überschrift und dann gastfreundlich sein und an alles, was kommt, scheinbar grundsätzlich etwas mit der Gemeinschaft von Menschen zu tun. Und zwar mit den Nöten einer Gemeinschaft von Menschen hier auf der Erde, wo wir nicht ewig bleiben werden, sondern eine begrenzte Zeit zusammen sind. Und genau für diese Zeit ist dieser Text geschrieben. Weil danach eine Zeit kommt, die am Ende dieses Textes erwähnt wird, in denen diese Aufforderungen gar keinen Sinn mehr machen, weil die Nöte gar nicht mehr vorhanden sind. Und deshalb haben Christen von Anfang an es sich zur Aufgabe gemacht, für soziale Gerechtigkeit einzustehen. Für Kranke, für Arme, für Schwache, für Benachteiligte und so weiter. Jetzt habe ich Vers 4 übersprungen. Vers 3 und Vers 5 macht das Sinn. Was macht aber jetzt dieser komische Vers 4 dort? Da heißt es, Gott wird sexuelle Unmoral und Ehebruch nicht ungestraft lassen. Also jede Form von Sexualität außerhalb der Ehe. Das meinen diese beiden Begriffe hier. Jetzt haben wir folgende Situation. Menschen, Christen, die sich für soziale Gerechtigkeit einsetzen und engagieren, die bekommen dafür Zeit und Geld und Zuschüsse und Applaus und Beifall und werden sogar vorgeschlagen für den Ehrenamtspreis. Wenn die gleichen Menschen, die gleichen Christen, genauso deutlich für Gottes Maßstäbe, für Sexualität einstehen, werden sie belächelt und nicht ernst genommen oder verfolgt. Was hat das miteinander zu tun? Ich glaube, zuerst zeigt es die Spannung, die sich immer zeigt, wenn praktischer Glaube im Alltag wirklich konsequent gelebt wird. Und dieser Text zeigt, wie sich das anfühlen kann, diese Spannung. Wir leben in einer so geht, meiner realistisch geprägten Gesellschaft, in der es so sehr um das Wohl des Einzelnen geht, meine Rechte und meine Interessen und meine Gefühle und meine Einstellung und meine Bedürfnisse und meine Entscheidung, all das ist so wichtig, dass es wichtiger ist als das Wohl einer Gruppe oftmals, das Wohl einer Gesellschaft, das Wohl einer Sippe, wie es früher sehr wichtig war, auch oft das Wohl einer Kirche. Und der Individualismus ist so wichtig und so normal in unserer Kultur, dass uns oft gar nicht mehr auffällt, dass wir dadurch in verschiedenen Bereichen auch verschiedene Bewertungsmaßstäbe anlegen. Nämlich genau so, wie es in dem Moment für mich passt. Und die Gefahr dabei ist, dass wir Gottes Absichten, die ein für alle Mal zum Guten für uns gegeben sind, immer mehr übersehen und irgendwann auch immer mehr bewusst übergehen. Und diese Spannung, die entsteht ja genau an diesen Stellen, wo wir merken, komisch, Gottes Wort sagt das, unsere Gesellschaft sagt das und wo gehöre ich hin? Und genau für diese Zeiten gibt Gott uns hier einige Hinweise. Also zum einen setzt euch für soziale Nöte und Benachteiligte ein, indem ihr dazu zum Beispiel euer Geld, das euch zur Verfügung steht, weil ihr die Kraft habt zu arbeiten, dass ihr das nicht nur für euch selbst benutzt, sondern für das Allgemeinwohl, für soziale Projekte, für was auch immer auch zur Verfügung stellt. Für Gesellschaften, für Organisationen, auch für Kirche. Und wir sagen, super, super Idee, Gott. Das ist ja total klasse, da können alle von profitieren, sehr gerne. Wenn wir aber das gleiche Prinzip Gottes auf andere Bereiche übertragen, zum Beispiel die Sexualität, dann sagen wir, nee, das kannst du ja wohl nicht ernst meinen, Gott. Also das ist meine Entscheidung. Merkt ihr diese Spannung, die da entsteht? Und als ich mich mit dem Text beschäftigt habe, dachte ich, aber so wie das aussieht, und so wie die Bibel Gastfreundschaft versteht, und wenn Gott möchte, dass wir alle Dinge, die er uns gibt, zum Wohl einer Gemeinschaft unterschiedlichen Gemeinschaften einsetzen, dann dient nichts davon ausschließlich meiner eigenen Befriedigung und meinem eigenen Bedürfnis. Und deswegen, glaube ich, steht in diesem Text nochmal sehr deutlich, dass Gott einen speziellen Rahmen auch für die Sexualität geschaffen hat, nämlich eine lebenslange, fürsorgliche, ganzheitliche, exklusive Gemeinschaft, Beziehung zwischen einem Mann und einer Frau, um damit eine spezielle Basis für eine ganz spezielle Form von Gemeinschaft, nämlich für die Familie, zu schaffen. Also etwas von seiner Gastfreundschaft, die sich zum Wohl einer Gesellschaft und einer der kleinsten Formen der Gemeinschaft auswirkt. Seht ihr dieses Prinzip? Innerhalb dieser Klammer von Vers 2 und Vers 14 geht es darum, wenn es um Gastfreundschaft geht, dass sowohl unser Umgang mit Geld als auch unsere Einstellung zu sozialer Gerechtigkeit, sowohl unser Einsatz für Gefangene und für Misshandelte, als auch unsere Einstellung zum Beispiel zu Sexualität, nach Gottes Willen immer den Zweck haben, einer Gemeinschaft zu dienen. Nie ausschließlich egoistischen Zielen. Wie komme ich darauf? Wir sehen bei Jesus, wie er sich selbst hingegeben hat. Warum? Weil es ihm um die Gemeinschaft mit uns ging. Er hat seinen Vater verlassen, perfekte Umstände, hat auf viele Dinge verzichtet, um uns zu seinen Kindern und zu seiner Familie zu machen. Und in dieser Familie, mit Gott als Papa, steht uns alles zur Verfügung, was wir brauchen. Da sehen wir Gottes Großzügigkeit. Und wenn wir als seine Familie, als seine Kinder, als Menschen, die glauben und ihm nachfolgen wollen, wenn du dich dazu zählst, wenn wir unseren Glauben ganz praktisch leben wollen, so dass es auf Jesus hinweist, dann werden uns immer Leute, die das nicht so sehen, komisch angucken. Das ist ganz logisch und eine ganz normale Folge. Und die erste Frage, die ich uns stellen möchte, weil ich sie mir gestellt habe und euch mitgeben möchte, ist: Wovon werden deine Entscheidungen über deinen Umgang mit deinen Ressourcen mehr beeinflusst? Von unserer Gesellschaft oder von Gottes Wort? Und wie fühlt sich das an? Dann habe ich weiter geforscht und dachte, was ist eigentlich Gastfreundschaft? Was meint dieses Wort? Was im Griechischen steht da Philoxenias. Philo heißt liebend oder aufnehmend. Xenias waren die Fremden, Xenos. Das biblische Prinzip von Gastfreundschaft bedeutet, Menschen zu lieben und oder anzunehmen, die anders sind. Fremde als Gäste einladen. Und dann steht in Vers 2, wer das tut, der weiß nicht, ob er damit nicht vielleicht sogar Engel aufnimmt. Gastfreundlich zu sein birgt ein gewisses Risiko. Es könnten Engel vorbeikommen. Und an dieser Stelle schlägt der Hebräerbrief einen Bogen ganz weit zurück in der Geschichte der Bibel im Alten Testament bis zu Abraham, dem Stammvater des Volkes Israel, bei dem eines Tages drei Männer vor der Tür standen und er gastfreundlich war, hat sie aufgenommen, hat für sie gesorgt, hat sie versorgt. Und im Nachhinein stellt sich raus, er hatte Gott zu Besuch und zwei Engel. In der Antike hatte Gastfreundschaft eine ganz andere Bedeutung, als das heute noch bei uns ist. Stellt euch vor, es gab keine Hotels. Es gab kein Smartphone mit Airbnb-App. Reisen war viel schwieriger, viel gefährlicher und damit auch viel seltener als heute. Das heißt, wenn man weniger gereist ist, hatte man auch in den Städten oder in den Orten, wo man hinkam, nicht mal eben Bekannte, wo man irgendwie kurz anklopfen konnte und sagen, darf ich mal bei dir übernachten? Das heißt, Besucher in einer Stadt oder in einer Siedlung waren immer Fremde oder meistens Fremde. Und Gastfreundschaft war deshalb umso wichtiger. Und für Gastfreundschaft gab es in der Antike 4 Regeln. Das erste war die Einladung. Wenn ein Fremder sich einer Stadt oder einer Siedlung genähert hat, wo er bleiben wollte, dann hat er am Stadttor oder an der Stadtmauer gewartet. Und zwar so lange gewartet, bis ein Gastgeber gekommen ist und eine Einladung ausgesprochen hat. Die Einladung am Anfang. Nachdem die Einladung ausgesprochen war, wurde eine Art Prüfung durchgeführt. Man hat durch Fragen und durch Gespräche versucht herauszufinden, ist das vielleicht ein getarnter Feind, der etwas im Schilde führt. Und dafür war es gut und schlau, wenn man offizielle Empfehlungsschreiben bei sich hatte, mit denen man nachweisen konnte, alles gut, ich bin auf der Reise, ich bin Fremder, bitte nimm mich auf. Wenn das abgeklopft war, dann kam die Versorgung. Der Gastgeber war verantwortlich für die Fußwaschung, dann für ein Festmahl und dann für einen erholsamen Schlaf für den Fremden. Und als viertes kam die Verabschiedung. Am nächsten Tag, länger als 2 Nächte zu bleiben, gab es gar nicht. Also die gehörte automatisch mit dazu. Und in dieser Zeit, in diesem Kontext, gibt Gott, als er dem Volk Israel, seinem Volk, am Berg Sinai seine Gebote gibt, sagt er auch was zum Thema Gastfreundschaft. Und da, wo es bei den umliegenden Völkern und Kulturen nach 2 Tagen zu Ende war, da setzt Gott noch einen drauf, wenn er schreibt oder sagt, in 5. Mose 10 lesen wir das, denn Jahwe, euer Gott, ist der Gott aller Götter und der Herr aller Herren, er ist der große, mächtige und furchtbare Gott, der keinen bevorzugt und keine Bestechung annimmt, der den Waisen und Witwen zu ihrem Recht verhilft und auch den Fremden liebt, dass er ihn mit Nahrung und Kleidung versorgt. Darum sollt auch ihr die Fremden lieben, denn in Ägypten seid ihr auch Fremde gewesen. Das bringt mich zum zweiten Punkt, das Versprechen von Gastfreundschaft. Neben Zweckmäßigkeit und Höflichkeit liefert Gott hier seinem Volk noch einen dritten Grund für Gastfreundschaft. Erinnert sein Volk an seine eigene Geschichte. Sie waren Fremde in Ägypten und sie waren 40 Jahre lang Reisende in der Wüste. Und wenn Gott sie in dieser Zeit nicht mit Kleidung und Essen versorgt hätte, wären sie gestorben. Und wenn Gott sie nicht irgendwann nach Hause gebracht hätte, würden sie wahrscheinlich jetzt noch darum wandern. Gott hat ihnen seine Gastfreundschaft und seine Großzügigkeit gezeigt, indem er sie versorgt und dann aus dieser Situation gerettet hat. Er sagt, ihr habt meine rettende Gastfreundschaft selbst erlebt. Ich habe euch geliebt und ich habe euch angenommen, obwohl ihr so anders seid, als ich es bin. Und deswegen macht es jetzt auch so. Da ist viel mehr als nur die reine Anweisung, ihr sollt das tun. Gott möchte das Herz seines Volkes erreichen und damit ihre Motivation verändern. Und er tut das mit einem Blick in die eigene Geschichte. Seine Großzügigkeit hört nicht nach 2 Tagen auf. Zum Wesen Gottes gehört es, dass er sich dauerhaft kümmert und dass er langfristig versorgt. Gastfreundschaft in Gottes Sinn bedeutet, sich um Witwen und Waisen und Benachteiligte zu kümmern, und das geht eben nicht schnell, schnell. Und es ist diese Großzügigkeit Gottes, die auch unser Herz verändern möchte. Und es ist diese Großzügigkeit Gottes, die unsere Motivation ansprechen möchte, uns zum Beispiel auch weiterhin für Geflüchtete zu engagieren, noch viel mehr, als wir es jetzt schon machen, auch wenn der Hype vorbei ist. Sich um die zu kümmern, die kein Geld und keine Möglichkeiten und auch keine Connections hier auf den Ämtern haben. Und an dieser Stelle hat Gott mich gepackt und meine Vorstellung von Gastfreundschaft ziemlich auf den Kopf gestellt und total durchgeschüttelt. Steffen, es geht nicht um einen netten Abend. Es geht um viel mehr. Es geht auch um nette Abende, ja. Aber es geht um viel mehr. Es geht Gott darum, dass er uns Dinge und Zeit und Geld und Ressourcen und Fähigkeiten und Gaben zur Verfügung stellt, damit wir sie der Gemeinschaft zur Verfügung stellen. Für diejenigen, die nicht so aussehen wie wir. Für diejenigen, die nicht so glauben wie wir. Für diejenigen, denen andere Dinge wichtiger sind als uns. Für Fremde und für Benachteiligte. Weil wir sind es irgendwie alle auch. Vergesst nicht, Gastfreundschaft zu üben, denn auf diese Weise haben einige, ohne zu wissen, Engel bei sich aufgenommen. Hier ist Gott mit im Spiel. Seht ihr das? Leute, wenn wir uns dieser geistlichen Übung entziehen, dann gehen uns sehr wahrscheinlich sehr, sehr viele Gottmomente durch die Lappen. Und dann gehen uns sehr viele, keine Ahnung wie viele, Begegnungen mit Engeln durch die Lappen. Und wenn ich mich letzte Woche nicht auf die geistliche Übung des Bibellesens und intensiv in die Bibel gucken eingelassen hätte, hätte Gott mein System nicht in Frage stellen können. Und ich bin so froh und dankbar, dass ich es gemacht habe. Im Zusammenhang mit Gastfreundschaft habe ich letzte Woche in einem Kommentar die Formulierung gelesen, es ist eine heilige Angelegenheit. Eine heilige Angelegenheit ist Gastfreundschaft. Heilig wird etwas, wenn Gott etwas ganz Normales nimmt und benutzt, um daraus etwas ganz Besonderes zu machen. Und er macht das öfter. Zum Beispiel Wasser bei der Taufe. Was Normales wird zu was ganz Besonderem. Brot und Saft beim Abendmahl. Etwas Normales wird zu etwas ganz Besonderem. Und so kann er eine Matratze oder eine Tasse Kaffee oder ein Essen oder ein Gespräch nehmen und bei Gastfreundschaft was ganz Besonderes draus machen. Und diese Dinge, diese ganz normalen Dinge, werden dann zu einem Transportmittel von Gottes Gnade und seiner Großzügigkeit in das Leben von Menschen hinein. Das kann eine Einladung zum Kaffee sein, bei dem man jemandem zuhört und hinterher auch noch die Rechnung bezahlt. Das kann sein, einen Nachbarn oder einen Arbeitskollegen einzuladen, der so anders ist, dass niemand etwas mit ihm zu tun haben will. Und für all das braucht man kein Studium und keine Ausbildung, sondern Gastfreundschaft. Einer meiner Lieblingsprediger, John Piper, hat gesagt, durch Gastfreundschaft werden wir zum Kanal, durch den Gottes Großzügigkeit fließen kann. Durch Gastfreundschaft werden wir zu einem Kanal, durch den Gottes Großzügigkeit fließen kann. Und deshalb braucht es diese Übung. Und mit dieser Übung wächst unsere Wahrnehmung. Und die Frage bei Gastfreundschaft ist, wie kann ich anderen Menschen die Großzügigkeit Gottes durch das, was ich mit meinem Geld, mit meiner Wohnung, mit meiner Zeit, mit meinem Zimmer, mit meiner Kirche, mit was auch immer mache, wie kann ich das am besten anderen zeigen? Und Gott wird unser ganz normales Leben gebrauchen, um dadurch für andere etwas ganz Besonderes zu machen. Und es kann sein, und es ist sehr wahrscheinlich, dass wir viele Auswirkungen gar nicht selbst mitkriegen. So arbeitet Gott mit gewöhnlichen Menschen und ganz normalen Dingen, die er ganz außergewöhnlich benutzt. Gastfreundschaft ist eine geistliche Übung, die aus einem veränderten Herzen kommt und Herzen verändert. Und das Geheimnis ist, einfach machen. Einfach machen. Leute nach Hause einladen, Leute ausführen, Leute in dein geistliches Zuhause einladen, zur Kirche, zur Kleingruppe, anderen zuhören, annehmen. Ich möchte gerne Teil einer Kirche sein, die aus Menschen besteht, die ihre Zeit und ihr Geld und ihre Kraft immer mehr auch in andere Menschen investieren, sodass die erfrischt und ermutigt und aufgebaut werden. Ladet doch mal oder kocht doch mal als Kleingruppe für Nachbarn. Macht das doch einfach mal. Es braucht ein verändertes Herz, weil das ist doch unser Abend. Stell doch dein Zimmer zur Verfügung oder deine WG für die Kleingruppe. Ja, mein kleines Zimmer. Ja, wir haben wahrscheinlich alle kleine Zimmer. Weißt du, was in unserem Bereich Diakonie alles läuft? Gerade jetzt, wo der Hype um Dienen so ein bisschen nachlässt. Der Bereich Diakonie ist nicht die machen was. Und wir haben da Leute für. Sondern wir. Was hast du zu geben? Vielleicht hast du bis eben gedacht, ja, was habe ich schon zu geben? Ist doch alles so klein und so normal. Und ja, genau. Aber wenn du das Gott zur Verfügung stellst und er was Besonderes daraus macht, vielleicht bist du, weil du heute zum Gottesdienst gekommen bist, für jemanden sowas wie ein Engel. Ganz wichtig. Vielleicht macht deine Anwesenheit hier für jemanden einen Unterschied. Ganz normal zu kommen und Gott kann was ganz Besonderes draus machen. Und aus einem Fremden wird ein Gast. Ich komme zum dritten und letzten Punkt. In dem Text finden wir eine Motivation für Gastfreundschaft, die in der Vergangenheit liegt, und eine Motivation für Gastfreundschaft, die in der Zukunft liegt. In der Vergangenheit da steht, weil Gott gesagt hat, nie werde ich dich aufgeben, niemals werde ich dich im Stich lassen. Das hat Gott gesagt. Und diese Zusage Gottes, die befreit. Wenn Gott nämlich von nie und von niemals spricht, dann meint er damit nie und niemals. Und er meint das sehr ernst. Das ist eine bedingungslose Zusage, die uns dabei hilft, Dinge, an die wir uns klammern, loslassen zu können, weil Gott seine Versorgung für uns zugesagt hat. Und deswegen können wir abgeben. Dann ist die Frage, ja, aber gut, es klingt nett, aber woher nehmen wir diese Sicherheit? Und diese Sicherheit finden wir in den Versen 11 und 12. Da heißt es, Opfertiere wurden vor der Stadt verbrannt, deshalb musste auch Jesus außerhalb der Stadtmauern leiden, um durch sein Blut das Volk zu heiligen, zu etwas Besonderem zu machen. Jesus, der Sohn Gottes, wurde außerhalb der Stadtmauern von Jerusalem geopfert, gekreuzigt und hat dabei das komplette Gegenteil von dem erlebt, was die Bibel unter Gastfreundschaft versteht. Er hat Feindschaft erlebt, er hat Einsamkeit erlebt und er hat Ablehnung erlebt. Normalerweise kamen Fremde von außen an die Stadtmauer, um dann nach innen eingeladen zu werden. Jesus war innen und wurde rausgejagt und umgebracht wie ein Fremder. Und der Grund dafür, dass das passiert ist, liegt noch weiter in der Vergangenheit, im Garten Eden, im Paradies, ganz am Anfang, der ursprünglichen Heimat von uns Menschen. Da war Zuhause, da war Liebe, da war Annahme. Da war Vertrauen, da war kein Tod, da waren keine Probleme, da gab es keine Krankheit. Aber durch die Abwendung von Gott haben Menschen dieses Zuhause verloren. Und plötzlich waren wir Fremde und es gab Krankheit und es gab Konflikte und es gibt Probleme. Und wir merken das und merken das daran, wir sind hier in dieser Welt nicht zu Hause. Wir sehnen uns nach Glück und Zufriedenheit und wünschen uns das und merken, außer bei Gott gibt es das nicht. Wir merken, wie begrenzt unser Einfluss ist in bestimmten Bereichen, in den wichtigen Bereichen. Und gleichzeitig, obwohl wir das merken, sträuben wir uns immer wieder dagegen, Gottes Weisheit und seine Anweisungen für uns ernst zu nehmen, obwohl er weiß, was gut für uns ist. Und weil das so ist, haben wir es irgendwie auch verdient, als Fremde und als gefangen im eigenen System bezeichnet zu werden, bis wir erkennen, dass sich das ändern kann, weil Jesus diesen Platz außerhalb der Stadt für uns eingenommen hat, damit wir wieder reinkommen können. In die Stadt, nach der sich unser Herz sehnt, in die Gemeinschaft mit Gott und anderen Menschen eine Gemeinschaft, die uns keine Familie und keine Ehe und keine Beziehung dieser Welt geben kann. Da ist zu Hause. Warum? Weil Jesus außerhalb der Stadtmauer bei seinem Tod die einsamste Einsamkeit erlebt hat. Und er dort gefragt hat, mein Gott, warum hast sogar du mich verlassen? Damit wir diese Einsamkeit nicht mehr erleben müssen, sondern für uns die Sicherheit gilt, niemals werde ich dich im Stich lassen. Da hat dieser Tausch stattgefunden. Jesus, der Sohn Gottes, ist zum heimatlosen Fremden geworden, damit wir zur Familie Gottes gehören können. Und wenn wir diese unverdiente Großzügigkeit Gottes verstehen, im Herzen, nicht nur im Kopf, dann wird sie uns immer mehr zu großzügigen Gastgebern machen. Hier ist nicht nur der Imperativ, tu das, sondern hier ist die Erinnerung, denk an das, wie es gewesen war. Und Paulus schreibt das an die Gemeinde in Ephesus. Erinnert euch daran, wie es war, als ihr noch von Christus getrennt wart. Ihr wart Fremde, heimatlos und ohne Hoffnung. Aber jetzt seid ihr nicht länger Fremde ohne Bürgerrecht, sondern seid Bürger des Himmels. Ihr gehört zu Gottes Haus, zu Gottes Familie. Das ist entweder eine Feststellung für die, die das glauben, oder eine Einladung für die, die das noch nicht glauben. Durch den Tod von Jesus außerhalb der Stadt von Jerusalem haben wir ein dauerhaftes Einsitzrecht im Haus Gottes bekommen. Und damit endet dieser Text. Wir warten auf die künftige Stadt, zu der wir unterwegs sind. Und am Ende der Bibel wird von dieser künftigen Stadt erzählt und sie wird beschrieben. Und die klingt verdächtig ähnlich, wie es ganz am Anfang geklungen hat im Paradies. Dort war unser Zuhause und dort wird unser Zuhause sein. Echtes Zuhause. Und wenn wir dort ankommen, als Fremde, wird Gott uns wegen Jesus das Tor aufmachen. Er wird uns säubern und uns einladen, am Festmahl teilzunehmen, mit perfekter Gastfreundschaft. Und dort werden wir sehen und erleben und kapieren, wonach wir uns hier schon die ganze Zeit gesehnt haben. Und diese Vorstellung, die ist nicht nur was für meinen Kopf, sondern die berührt mein Herz. Da wartet Gott. Und Jesus hat uns das vorgemacht. Er hat anderen die Füße gewaschen, er hat zugehört, er hat Essen verteilt, er hat Leute eingeladen. Und dann heißt es hier in dem Text, lasst uns ihm folgen. Jetzt haben wir die Chance, diese Dinge zu tun. Im Himmel werden die nicht mehr nötig sein. Aber jetzt können sie, wenn wir die tun, auf den Himmel hinweisen und auf Gott als großzügigen Gastgeber. Durch Gastfreundschaft. Und egal, was es uns kostet, es hat definitiv Jesus mehr gekostet, dass das möglich wird. Und das bildet die Klammer. Wir hören jetzt ein Instrumentalstück und ich lade dich ein, nutz diese Zeit, um zu überlegen, wie kannst du das heute oder kommende Woche oder in den nächsten Monaten ganz praktisch üben? Was an ganz Normalem kannst und willst du Gott zur Verfügung stellen, damit er daraus für jemanden was ganz Besonderes macht. Nutzt die Zeit jetzt und macht euch darüber Gedanken.